Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir wollen in der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda reden über die Lage der Tierheime in Deutschland, die aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes noch nie so dramatisch war wie heute. Wir werden überrollt, so beschreibt die Leiterin eines Tierheimes die derzeitige Lage. Überfüllte Tierheime, Tiere, die nicht mehr aufgenommen werden können oder auf Wartelisten landen, und Politikerinnen und Politiker, die aus Sicht der Tierheime zumindest immer mehr fordern, aber nicht bereit sind, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Wie also ist die Lage in den Tierheimen aktuell? Woher kommt der große Andrang an Tieren? Wie versuchen die Tierheime damit umzugehen? Wie werden sie überhaupt finanziert? Und was fehlt, um eine gute Betreuung der Tiere zu gewährleisten? Völlig überlastet. Wie dramatisch ist die Lage in den Tierheimen? Unser Thema, und Sie können sich beteiligen. Mit Ihren eigenen Erfahrungen, vielleicht mit Ihrer Meinung, vielleicht auch mit Ideen, wie die Lage der Tierheime verbessert werden könnte. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie das tun, dann schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu. Dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Lea Schmitz ist bei uns. Sie ist die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Frau Schmitz, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und wir warten, dass die Leitung steht zu Ariane Kari. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz. Und wir sind mal optimistisch, dass das in den nächsten Minuten auch klappt. Und wir wollen in jeder halben Stunde auch mit den Verantwortlichen aus den Tierheimen selber reden. Und deswegen ist jetzt am Telefon Martin Spirgatis. Herr Spirgatis, erstmal guten Morgen Ihnen auch.
Guten Morgen zusammen. Ich freue mich auf die Einladung bzw. das Gespräch.
Sie sind erster Vorsitzender des Tierheimes in Lahr im Schwarzwald, stellvertretender Vorsitzender auch des Landestierschutzverbandes in Baden-Württemberg. Erzählen Sie mal aus Ihrer Sicht, wie stellt sich bei Ihnen vor Ort die Lage Ihres Tierheimes derzeit dar?
Reden wir mal direkt vom Tierheim in Lahr. Also da ist es tatsächlich so, wie Sie beschrieben haben, die Tierheime werden immer voller. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, vor circa 5 Jahren haben wir in unserem mittelständischen Tierheim circa 400 Tiere im Jahr im Durchlauf gehabt. Im Jahr 2021 waren es zum ersten Mal 800 Tiere und jetzt im vergangenen Jahr waren es immer noch 794. Also die Durchlaufzahlen haben sich mehr als verdoppelt. Und gleichzeitig sind die Kapazitäten aber die gleichen geblieben. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit Wartelisten arbeiten in bestimmten Tierbereichen oder auch eben mit Kollegen in anderen Bereichen austauschen, gegenseitig helfen, aufnehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend für die Tierheime, vor allem aber halt auch für die Menschen, die ihre Tiere abgeben wollen.
Nun gibt es ja aus vielen Tierheimen auch die Botschaft, wir haben da einen Aufnahmestopp, wir können einfach nicht mehr, oder das, was Sie gerade gesagt haben, auch Wartelisten, einen Aufnahmestopp haben Sie noch nicht oder in bestimmten Bereichen schon?
In bestimmten Bereichen haben wir tatsächlich inzwischen auch schon Aufnahmestopps. Wir sind ja zuständig in unserem Bereich für 12 Kommunen, auch für die Fundtiere. Hier haben wir tatsächlich auch bei den Hunden zeitweise einen Aufnahmestopp, zum Beispiel dann für Tiere, die beschlagnahmt werden, weil wir einfach die Kapazitäten nicht mehr haben, gleichzeitig unsere Fundtierverträge zu erfüllen und dann auch noch der Dienstleister für die Ordnungsämter und Kommunen zu sein, um gefährliche Hunde oder gefährdete Hunde aus dem Verkehr zu ziehen.
Welche Tiere werden denn bei Ihnen besonders abgegeben?
Da wir eher ländlich strukturiert sind, sind bei uns hauptsächlich Katzen und Wildtiere das Klientel. Das heißt, in der Saison, die immer länger wird durch den Klimawandel, haben wir zeitweise 50 bis 60 Katzenkinder bei uns, zusätzlich noch zu den erwachsenen Katzen. Also wir kümmern uns tagtäglich, je nach Saison, zwischen 150 bis 250 Tiere.
Nun haben Sie ja gesagt, mittlerweile, das ist eine Verdoppelung, wenn Sie auf frühere Jahre auch schauen, der Tiere, die im Laufe eines Jahres dann auch zu Ihnen kommen. Haben Sie persönlich eine Erklärung dafür?
Ja, es ist zu leicht, an ein Tier zu kommen. Das nächste Tier ist einfach ein Mausklick weiter. Leute, die sich spontan dazu entscheiden, ein Tier zu holen, die gehen in den Zoofachhandel, die gehen ins Internet, die besorgen sich mal eben den großen Kangal aus dem Ausland. Also Es ist viel zu einfach für die Menschen inzwischen, sich ein Tier anzuschaffen und dann gegebenenfalls auch das irgendwie wieder loszuwerden, wenn es nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen.
Und spielt da die Corona-Zeit noch eine Rolle oder würden Sie sagen, nee, die haben wir jetzt längst hinter uns gelassen als Tierheim?
Nee, also Corona hat tatsächlich noch Nachwirkungen, weil viele, die jetzt halt aus dem Bereich Homeoffice oder reduzierte Arbeitszeit zurückkommen, stellen plötzlich fest, oh, das Tier, das ich mir in der Corona-Zeit zum Beispiel als Ausrede, dass ich auch trotzdem noch raus darf, angeschafft habe, macht Arbeit, bringt Kosten mit sich. Und die werden jetzt so nach und nach teilweise entsorgt.
Nun reden wir heute ja auch vor allem, aber nicht nur, auch über das Thema Finanzierung, weil immer wieder der Hinweis kommt, wir schaffen das auch finanziell einfach nicht mehr als Tierheim. Sie haben ja eben schon ein paar Aufgaben auch angesprochen, die Sie als Tierheim auch haben, kommunale Aufgaben, die Sie auch übertragen bekommen haben. Wie ist die finanzielle Situation Ihres Tierheims?
Die finanzielle Situation des Tierheims in Lahr sieht ungefähr so aus, dass wir aus den Kostenerstattungen der Kommunen ca. 50% der Kosten, die tatsächlich für die Fundtiere entstehen, abdecken können. In anderen Tierheimen, die nicht mit so harten Bandagen verhandelt haben wie wir, sieht das noch wesentlich dramatischer aus. Also ich sehe große Lücken in den Vergütungen, die die Kommunen den Tierheimen zukommen lassen, was aber halt auch daran liegt, dass jedes Tierheim wirklich selbst verhandeln muss, welchen Kostenersatz sie bekommen. Es gibt verschiedene Modelle, dort gibt es verschiedene Preise. Und wenn Sie sehen, dass halt eigentlich fast alle Tierheime von ehrenamtlichen Vorständen geführt werden, die auch diese Verhandlungen führen, die vielleicht auch gar nicht dafür ausgebildet sind, solche Verhandlungen mit Kommunen zu führen, dann entstehen da natürlich riesige Lücken. Also wir haben hier teilweise Diskrepanzen von den 5- bis 6-fachen.
Das heißt, Sie sind auch ein Tierschutzverein, der ehrenamtlich dieses Tierheim in Lahr auch führt und leitet?
Genau, also es ist bei uns so, der Verein wird natürlich vom ehrenamtlichen Vorstand geführt. Gleichzeitig sind wir der Betreiber des Tierheims, das heißt der alleinhaftende Betreiber auch des Tierheims. Wir haben insgesamt 11 Leute auf unserer Lohnliste, davon 3 Azubis. Wir brauchen natürlich auch den Nachwuchs an Fachkräften. Das ist bei uns wie in allen anderen Branchen auch. Die Fachkräfte fehlen und die müssen wir uns natürlich selber heranziehen. Aber Ausbildung kostet Geld, die Angestellten kosten Geld. Und das Ganze zu finanzieren geht halt tatsächlich nur über gute Verträge, über Spenden, über Mitgliedsbeiträge. Und man muss es so sagen, wie es ist, auch über Erbschaften. Wenn es nicht Leute gäbe, die die Tierheime in ihren Testamenten berücksichtigen würden, wäre der deutsche Tierheimbereich schon mindestens um die Hälfte reduziert. Also das Tierheim Lahr lebt tatsächlich nur noch, weil es auch mal geerbt hat.
Herr Spilkatis, Sie bleiben ja noch eine Zeit bei uns. Bis 11:30 sind Sie mit dabei. Deswegen begrüße ich jetzt mal Ariane Kari. Frau Kari, ich glaube, jetzt steht die Leitung.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich sag's nochmal, die Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon leitungsbedingt mithören konnten, was wir da gerade aus Lahr auch erfahren haben. Eine sehr schwierige Situation. Die Zahl der Tiere, die aufgenommen wurden, zum Beispiel in Lahr, hat sich mehr als verdoppelt oder hat sich verdoppelt. Wie ist Ihre Einschätzung als Beauftragte der Bundesregierung, wenn wir auf die Tierheime in Deutschland schauen?
Also tatsächlich konnte ich die letzten paar Minuten schon mithören und also es ist definitiv so, dass die Tierheime in Deutschland seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren, über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten, sowohl hinsichtlich der Kapazitäten als auch personell. Ein ganz wichtiger Punkt wurde ja schon angesprochen, dass die Tierheime bei uns tatsächlich vornehmlich ideelle Träger sind, also über örtliche Tierheime. also Einrichtungen von örtlichen Tierheimen sind, dass sie auch stark angewiesen sind eben auf Spendengelder und auch auf Ehrenamtlichen. Und wir haben sozusagen einen ganzen Blumenstrauß an Problemen, die dazu führen, dass die Tierheime wirklich derzeit so arg über ihre Belastungsgrenze hinaus sind. Also der Deutsche Tierschutzbund sagt, dass 2 von 3 Tierheimen derzeit sozusagen voll besetzt sind, keine Tiere mehr annehmen können. Und das sind natürlich eklatante Zahlen. Das ist ein eklatantes Problem bei uns in Deutschland. Ich schätze die Lage der Tierheime als eine der größten Probleme, die wir im Tierheimbereich haben in Deutschland ein.
Frau Schmitz, vom Deutschen Tierschutzbund kommt der Hinweis, kommt die Analyse, es war noch nie so dramatisch wie heute. Wie begründen Sie das? Warum ist es heute so dramatisch?
Ja, dass die Lage der Tierheime alles andere als rosig ist, darauf haben wir, glaube ich, schon die letzten 10, wenn nicht sogar 20 Jahre hingewiesen. Also es ist ein Problem, was sich langsam aufgebaut hat und wo trotz allen Mahnens und Warnens irgendwie die Politik nicht gehandelt hat. Und ja, die letzten Jahre seit Corona, die letzten Monate hat es sich wirklich massiv verschärft durch diese große Anzahl der Tiere, die in den Tierheimen gelandet sind, unüberlegte Anschaffungen von Tieren aus der Corona-Zeit, die ja schnell und unüberlegt übers Internet mit ein paar Mausklicks gekauft wurden von Leuten, die sich absolut keine Gedanken gemacht haben darüber, was das bedeutet, welche Verantwortung das mit sich bringt, welche Kosten das auch mit sich bringt, gerade wenn ein Tier krank wird beispielsweise.
Das heißt, das, was Herr Spigatis gerade aus La erzählt hat, bestätigen Sie, sagen wir mal, mit Blick auf viele Tierheime auch, dass Sie sagen, Corona läuft uns immer noch hinterher?
Ja, absolut. Das war halt wirklich eine massive Welle. Also es gab ja einen regelrechten Haustierboom in dieser Zeit. Ich glaube, die Zahl der Katzen hat um 1 Million angestiegen in Deutschland, die Zahl der Hunde um 800.000. Und viele dieser Tiere waren eben nicht gut überlegt und ja landen jetzt zunehmend oder die letzten Jahre und Monate in den Tierheimen.
Herr Spigatis, spielt es auch eine Rolle, dass gerade in diesen Zeiten von Corona, bleiben wir mal bei den Hunden, entsprechende Hundetrainer nicht arbeiten konnten, das heißt die Tiere möglicherweise auch nicht entsprechend erzogen sind und das auch wiederum nun Folgen hat, wenn es um die Weitervermittlung auch geht? Spielt das eine Rolle in Ihrem Tierheim?
Ja, auf jeden Fall, weil wir sehen auch tatsächlich, was an Hunden zu uns kommt. In der Regel Hunde, die bereits irgendein Problem aufgebaut haben. Befreundeter Tiertrainer hat mir auch erzählt, dass in der Corona-Zeit oder der Nach-Corona-Zeit seine Welpenkurse sich verdreifacht haben. Ja, also er ist mit seinen Kursen gar nicht hinterhergekommen und von daher ist klar, da draußen laufen jede Menge Hunde rum, die unerzogen sind, Halter, die keine Ahnung haben, wie sie ihren Hund zu lesen haben. Und daraus entsteht natürlich sowohl Frust als auch Gefährdung.
Heißt das, Sie müssen, wenn wir jetzt bei den Hunden bleiben, auch mit den Tieren dann noch arbeiten erstmal, damit sie dann überhaupt auch vermittelt werden können? Kommt das diese Aufgabe auch noch auf Sie zu?
Ja, natürlich. Also es ist tatsächlich so, dass viele Hunde abgegeben werden, weil sie in Anführungsstriche Verhaltensprobleme haben. Sie haben es halt nicht anders gelernt. Und mit diesen Tieren muss bei uns intensiv gearbeitet werden. Also wir haben auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die sich speziell um diese Tiere kümmert. Und man muss sagen, mindestens 2/3 der Hunde im Tierheim Lahr hat ein Verhaltensproblem, kam mit einem Verhaltensproblem. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, diese Hunde dann auch tatsächlich zu vermitteln. Eine Kollegin hat tatsächlich mal gesagt, ja, die Tierheime in Deutschland sind die Resterampe von eBay-Kleinanzeigen. Weil alles, was sich halt nicht einfach per Mausklick verkaufen lässt, landet irgendwann dann im Tierheim.
Frau Schmitz, nun haben Sie eben schon gesagt, wir warnen schon länger. Das Thema Finanzierung spielt ja seit Jahren auch eine Rolle. Wie lässt sich jetzt diese, aus Ihrer Sicht, Sie haben es ja so beschrieben, dramatische Lage erklären? Geht es vor allen Dingen um die hohe Zahl an Tieren, die jetzt vielleicht auch noch Corona-bedingt in den Tierheimen gelandet sind, landen? Oder gibt es noch andere Gründe, die zu dieser Dramatik dann auch geführt haben?
Ja, es ist eine Kombination, glaube ich, aus der hohen Anzahl an Tieren und auch eben aus der Finanzierungsfrage, also dass eben das Geld vorne und hinten fehlt um diesen Tieren oder dieser Menge an Tieren oder auch diesen zum Teil problematischen Tieren, die eben sehr lange bleiben, die Training brauchen, dann auch gerecht zu werden. Also das kostet ja auch Geld in Form von Personal, in Form von, dass das Tierheim vielleicht ausgebaut werden muss, mehr Plätze benötigt. Und all das ist ja nicht gewährleistet. Also die Tierheime arbeiten mit dem, was sie immer schon haben und werden nicht dabei unterstützt, jetzt mit dieser dramatischeren Situation, die wir aktuell haben, irgendwie umzugehen. Also sie werden komplett allein gelassen aktuell. Und ich denke, die Gesellschaft und auch die Politik haben sich einfach viel zu lange darauf verlassen, dass Tierheime einfach da sind, dass das funktioniert, wenn Tiere weg müssen, weil Leute nicht mehr klarkommen oder Tiere beschlagnahmt werden, dann sind die Tierheime schon da und kümmern sich. Und jetzt sehen wir sind an einem Punkt, wo das nicht mehr der Fall ist, wo die Tierheime eben auch Privatpersonen, aber vielleicht auch Ämter abweisen müssen. Und das ist ein Riesentierschutzproblem auch einfach.
Wir reden heute in der Sendung Agenda über die Lage der Tierheime in Deutschland. Wenn Sie sich beteiligen wollen mit Ihrer Erfahrung, Ihrer Meinung, vielleicht auch mit einer Idee, was sich ändern müsste, dann können Sie gern kostenfrei anrufen 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Frau Karri, nun haben wir eben von Herrn Spirgatis gehört, am Ende muss jedes der rund, wir haben mal geschätzt, oder es gibt eine Schätzung, 1400 Tierheime, die es in Deutschland gibt, muss selber verhandeln, aushandeln mit den Kommunen, welche Gelder von dort eventuell kommen und welche Gelder nicht kommen. Heißt das, da gibt es am Ende überhaupt gar keine bundesweite Regelung?
Genau. Genau so ist es, wie es dargestellt worden ist. Es ist tatsächlich so, dass vor allen Dingen mit Blick auf Fundtiere es sozusagen Verträge gibt zwischen den Tierheimen und Kommunen und die werden sozusagen einzeln ausgehandelt. Und das ist natürlich ein Problem, was schon dargestellt worden ist, das sozusagen auch teilweise an dem Verhandlungsgeschick sozusagen liegt des Einzelnen. Also da kann ich sozusagen meinen Vorrednern nur beipflichten, dass das eins der Probleme ist.
Nun haben wir eben ja von Herrn Spirgatis gehört. Ich fasse das jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, zusammen. Also wir haben recht gut verhandelt. Bei uns sind so 50% der Kosten abgedeckt. Das ist nicht überall so. Das heißt also, da klafft ja durchaus eine riesengroße Lücke auch in den meisten oder möglicherweise auch in allen Tierheimen in Deutschland.
Also das ist, denke ich, auf jeden Fall der Fall. Also man muss sich definitiv bewusst machen, dass die Finanzierungen, die für solche Tiere gemacht werden, immer nicht kostendeckend sind. Also wir haben ja gerade zum Beispiel schon den Punkt gehört, dass ja viele Tiere, die in Tierheim abgegeben werden, auch zum Beispiel noch eben therapiert werden müssen, verhaltenstherapiert werden müssen und ähnliches. Also das heißt, man muss sich wirklich deutlich machen, dass die Tiere immer nicht kostendeckend untergebracht werden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und dazu kommt zum Beispiel auch noch, das haben wir jetzt heute auch schon gehört, eben zum Beispiel der illegale Welpenhandel. Die Hunde, die Tiere aus dem illegalen Welpenhandel zum Beispiel müssen im Regelfall immer erstmal in die Quarantäne. Das heißt, wir haben ganz große, Anforderungen jetzt auch an Quarantänestationen, also auch bauliche Sachen, die natürlich mit enormen Investitionen einhergehen, wo es auch einen wahnsinnigen Rückstau sozusagen gibt.
Ne? Frau Karri, wir haben in der Leitung, die Leitung steht zwar, aber wir haben doch ziemliche Schwankungen und ziemliches Rauschen auch. Das werden Sie, meine Damen und Herren, sicherlich auch hören. Wir probieren mal während der Nachrichten, würde ich sagen, gleich was. Vielleicht kriegen wir da doch noch auch eine Besserung hin. Herr Spirgatis, wir haben gerade gehört, seit Jahren ein Thema, die schlechte, ungenügende Finanzierung auch der Tierheime. Haben Sie die Hoffnung, da ändert sich was? Oder die Zahl der Tiere wird vielleicht doch dann irgendwann zurückgehen, weil die Leute sich dann doch vielleicht noch erstmal Gedanken machen, ob sie solch ein Tier anschaffen oder nicht? Oder schauen Sie mit großer Sorge in die Zukunft?
Also mein Blick in die Zukunft ist auf jeden Fall mit Sorge behaftet. Es wird also tatsächlich so sein, dass uns Corona und die Mengen an Tieren noch eine ganze Zeit weiter begleiten. Und solange tatsächlich jeder einfach kaufen kann, was er will, ob jetzt per Mausklick oder im Zoogeschäft oder beim Züchter oder an der nächsten Straßenecke. Und zwar genau dann, wenn er es sieht, also dieses Konsumverhalten im Bereich Heimtiere, wird sich das auch nicht wirklich ändern. Also was zwingend eigentlich kommen muss, ist ein Heimtierführerschein, eine Heimtiersachkunde, dass zumindest mal eine Hürde aufgebaut wird, nicht spontan jetzt hinzugehen und zu sagen, jetzt kriegt der Enkel ein Meerschweinchen und ja, das Kaninchen ist auch süß, das nehmen wir auch noch mit dazu. Zwei Tiere, die sich eigentlich überhaupt nicht gut verstehen, müssen dann den Rest ihres Lebens zusammen in einer womöglich viel zu kleinen Behausung verbringen. Dann muss es eine Positivliste für Haustiere geben. Das heißt, die Politik muss agieren, nicht reagieren. Es kann nicht sein, dass jeder alles Mögliche bei sich zu Hause hält, was er gerade irgendwie bekommen kann. Der Internethandel muss besser reguliert werden und vor allem, ich meine, man muss mal sehen, circa 95-98% der Tierheime sind in Hand von Vereinen. Es gibt kaum Tierheime, die wirklich öffentlich betrieben werden, die von öffentlicher Hand bezahlt werden. Es wird alles auf dem Rücken der Tierschutzvereine ausgetragen und die Tierschutzvereine sponsern sozusagen die öffentliche Hand mit ihren Spendengeldern, mit ihren Mitgliedsbeiträgen, auch mit ihren Erbschaften. Und das kann nicht der Sinn eines Tierschutzvereins sein.
Das heißt, aus Ihrer Sicht, kurz vor den Nachrichten, Sie fordern, dass die Politik, dass die Kommunen diese Aufgabe, die sie auch dann delegiert haben in Richtung Tierheime, dass die auch entsprechend für die Finanzierung sorgen müssen. Und zwar für eine ausreichende Finanzierung sorgen müssen. Das ist Ihre Forderung.
Ja, auf jeden Fall. Weil Sie müssen auch sehen, der Tierheimvorstand ist in dem Sinne auch Unternehmer. Der Tierheimvorstand haftet dafür, was dort passiert. Also als Ehrenamtlicher steht der Tierheimvorstand ja in der Haftung für das, was mit dem Tierheim passiert. Und wenn er sich dann übernimmt, ist er plötzlich in der Insolvenzverschleppung. Also das sind Zustände, die können wir so nicht handeln.
Und man kann ja nicht einfach wie bei einer Firma dann sagen, so, wir schließen die Türen, sondern Sie haben ja Lebewesen dort, die dann auch entsprechend weiter versorgt werden sollen und müssen. Genau. Herr Spirgatis, herzlichen Dank, dass Sie uns über Ihre Situation in Lahr im Schwarzwald geschildert haben. Wir werden nach den Nachrichten auch noch Richtung Leipzig, Richtung Hamburg schauen, um noch mehr über die Situation vor Ort zu erfahren. Die Lage der Tierheime, unser Thema heute Morgen, 00800 4464 4464, falls Sie kostenfrei anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück mit unserer Sendung Agenda nach den Nachrichten. Völlig überlastet, wie dramatisch ist die Lage in den Tierheimen? Unser Thema bis 11:30 in der Sendung Agenda mit folgenden Gästen, mit Ariane Kari. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz. Und Frau Kari, ich glaube, die Leitung ist besser geworden. Und das werden wir sicherlich in der nächsten halben Stunde dann auch entsprechend auch hören. Und Lea Schmitz, die hier im Studio ist, ist die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. 00800 4464 4464, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Meinung, Ihre Erfahrung, Ihre Idee auch, was sich verbessern müsste in den Tierheimen, schildern wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Am Telefon ist Frau Nolte aus Bad Homburg. Frau Nolte, guten Morgen erstmal.
Ja, ich höre Sie. Guten Morgen.
Ich höre Sie auch. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Deswegen die Frage an Sie. Was können Sie beitragen? Welche Erfahrungen zum Thema Lage der Tierheime in Deutschland?
Ja, also hier gibt es für Bad Homburg und Oberursel zusammen ein Tierheim. Und ich weiß darüber auch Bescheid. Ist natürlich auch ein Verein. Das ist schon mal das Erste, was falsch läuft. Es müsste eigentlich in kommunale Hände kommen. Sie müssten tatsächlich richtig Unterstützung bekommen. Das nicht nur, also schließlich hat ja auch, haben die Gemeinden auch die Hundesteuer, und da sollten sie auf jeden Fall auch was abbekommen. Und ich sehe, dass sogar hier die Tierheime vollkommen überlastet sind im Haus. Also ich sage jetzt nicht genau, wo ich wohne in Bad Homburg, aber ich sage so viel Genossenschafts Wohnung mit 25 Parteien, und jetzt kann ich, es ist ein ganzes Gebiet hier, und ich kann das schon beurteilen. Also hier haben Menschen, Mieter, zwei bis drei Hunde oder auch noch einen Hund in Verwahrung von jemandem, die tagsüber dann ganz weg ist oder keine Ahnung. Und die, gut, es ist eine Drei-Zimmer-Wohnung, aber die sind dann auch berufstätig, und der Hund wird ausgeführt, und ein Hund ist sehr beschädigt, also der ist halt schon sehr alt, und mit dem Hund, da wird nur mal einmal höchstens ums Karree gegangen, hier hinten auf dem Spielplatz möchte sagen, dass man wirklich erstmal gucken soll, wer überhaupt ein Tier Also es darf nicht so einfach sein, Tiere zu kaufen oder Onlinehandel oder sonst was.
Also Sie schließen sich diesem Sachkunde, dass man einen Sachkundeausweis auch benötigt, auch zum Beispiel als Hundehalter, und dass man sich vor Ort anschaut, gibt es überhaupt die entsprechenden Wohnverhältnisse, um auch ein Tier, einen Hund zu halten?
Richtig, genau. Ja. Und das ist, dann sehe ich auch wieder, sag ich mal, Leute, die in Zweizimmerwohnungen zu zweit wohnen, dann haben die auch einen Hund, sind beide berufstätig. Also die gehen das, also die gehen einfach nur auf dem Gelände spazieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und ich dann sehe ich natürlich, also was ich auch nicht gut finde, ist, also hier, ich wohne ja direkt hier am Kerdorfer Feld, also es ist ein Naturschutzgebiet, natürlich müssen die Hunde da an der Leine gehen. Aber was fehlt tatsächlich ist, wenn man sich als Gemeinde das irgendwie leisten kann, nicht nur so ein kleines Terrain, wo die Hunde mal freilaufen dürfen, das gibt es in Bad Homburg, das ist Teil vom Kurpark, abgeriegelt, aber das reicht auch nicht. Also ich sehe das einfach so, es gibt sehr liebe Eigner, denen begegne ich auch mal, habe ich schon im Vorfeld gesagt, dass die haben dann klar, behinderte Hunde, der hat kein Bein mehr von Leute. Oder so. Und von das finde ich dann gut. So.
Ja, von Leute. Sie haben mehrere Stichworte auch angesprochen und ich denke, wir sollten unseren Gästen da auch die Gelegenheit geben, was zu sagen. Insofern danke ich Ihnen herzlich erstmal in Richtung Bad Homburg. Und Frau Kari, wir fangen mit dem Stichwort an. Es kann nicht sein, dass Tierheime von Tierschutzvereinen geleitet werden. Wir haben eben von Herrn Speer-Gartis gehört, was das auch möglicherweise auch persönlich bedeutet, wenn nicht genügend Geld reinkommt. Tierheime gehören in die kommunale Hand. Aber ich glaube, das ist die Ausnahme in Deutschland, oder?
Genau, also der Regelfall ist tatsächlich, dass Tierheime ideelle Träger haben, also die örtlichen Tierschutzvereine. Diese wiederum sind sozusagen angegliedert in größeren Tierschutzverbänden, Tierschutzvereinen. Wir haben den Deutschen Tierschutzbund, wir haben den Bund gegen Missbrauch der Tiere und den Bundesverband Tierschutz, also drei größere Tierschutzorganisationen, wo sozusagen die Tierschutzvereine organisiert sind, die Tierheime in Deutschland haben.
Müsste sich da aus Ihrer Sicht was ändern? Also müssten die Kommunen, die letztlich auch Aufgaben delegieren, nicht am Ende dann auch vielleicht die Verantwortung auch für ein Tierheim in ihrer Gegend, in ihrer Region, in ihrer Stadt übernehmen?
Sicherlich. Also man muss vielleicht vorwegnehmen, warum überhaupt Tierheime oder auf welchem Weg Tiere in Tierheimen landen. Das sind ja unterschiedliche Gründe. Und je nachdem, warum ein Tier in ein Tierheim landet, sind ja unterschiedliche Zuständigkeiten sozusagen gegeben. Hier fällt jetzt zum Beispiel immer Kommune. Bei den Kommunen ist es so, es geht darum vornehmlich um die Fundtiere. Also wenn ein Tier aufgefunden wird, dann sind die Kommunen an sich sozusagen zuständig. Dafür gibt es aber eben diese Verträge mit den Tierheimen. Wir haben aber auch andere Beschlagnahmungen von Tieren, zum Beispiel eben durch die Veterinärämter, durch den Polizeivollzugsdienst, also durch andere behördliche Institutionen sozusagen, wodurch dann auch Tiere in Tierheim landen. Und der nächste Aspekt ist, dass wir einmal diese behördlichen Abgaben haben, aber der andere Aspekt ist auch, und das ist meiner Kenntnis nach auch stark angestiegen, ist zum Beispiel die Abgabe von Privathaltern. Also dass Personen, die sich Tiere angeeignet haben, die Tiere gekauft haben, sich direkt an Tierheime wenden, dass sie ihre Tiere in Anführungsstrichen loshaben wollen und dementsprechend sozusagen auf Tierheime zugehen. Und je nachdem sozusagen, über welche Hintergründe wir sprechen, umso müssen wir sozusagen einsteigen in die Problematik und schauen, was es da sozusagen zu tun gibt. Also worauf ich hinaus möchte, man kann es nicht nur an die Kommunen richten. Die Kommunen sind ein wichtiger Aspekt. Es gibt aber auch andere Aspekte, die es zu betrachten gilt.
Das heißt, Frau Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund, Sie würden sich dieser Forderung auch von Frau Nolte erstmal auch nicht so anschließen, zu sagen, Tierheime gehören in kommunale Hand?
Ich würde die Forderung so umformulieren, dass ich sage, für die Fundtiere, für die Kommunen ja auch zuständig sind, für diese Tiere muss die Kommune kostendeckend aufkommen. Ob diese Tiere dann in einem Tierheim verwahrt werden oder in einem kommunalen Tierheim, ist am Ende egal, aber wichtig ist, die Kommune ist in der Verantwortung für die Fundtiere und muss kostendeckend zahlen dann auch dafür. Also die Kommune gibt ja auch andere Aufträge an zum Beispiel Entsorgungsunternehmen. Also das sind dann auch externe Unternehmen, die für die Kommune arbeiten. Da wäre es aber ein Unding, wenn man sagen würde, wir zahlen nicht den vollen Preis. Und mit den Tierheimen kann man das irgendwie machen, ja.
Aber warum kann man es machen? Denn theoretisch könnt ihr auch ein Tierheim sagen, ich weigere mich, das ist deine Aufgabe, liebe Ohne Kommune, kümmere dich selber drum. Oder ist die Verhandlungsposition von Tierheimen doch eher schlecht?
Es gibt oder gab auch in der Vergangenheit schon Tierheime, die dann die Fundtierverträge mit den Kommunen gekündigt haben und gesagt haben, seht zu, wie ihr mit den Fundtieren umgeht. Die werden von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt dann zukünftig im Fundbüro abgegeben. Das ist natürlich was, was nicht funktioniert. Also die Kommunen sind ja tatsächlich auch auf die Tierheime angewiesen. Ich glaube, dass wir natürlich hier von einem Thema sprechen, was sehr emotional ist. Also Tierschützer würden natürlich nicht Tiere, die in Not sind, die nirgendwo sonst unterkommen können, dann abweisen, oder sie tun das nur im äußersten Notfall, wenn sie eben voll sind. Das heißt, Tierheime sind auch irgendwie emotional erpressbar mit dieser Sache.
Das wissen die Kommunen wahrscheinlich. Aber trotzdem, wir haben auch zum Beispiel einen Hörer, der uns geschrieben hat und gesagt hat, warum muss jeder Leiter eines Tierheims, Leiterin eines Tierheimes das einzeln aushandeln? Bräuchte es da nicht Regeln? Ich meine, man könnte ja entsprechende Sätze festlegen, könnte sagen, okay, wenn Hunde aufgegriffen werden, so und so eine Dauer, also sind die dann im Tierheim, das zahlen wir diesen oder jeden Tagessatz. Also müsste das vielleicht bundesweit, landesweit geregelt werden? Wäre das schon mal ein Fortschritt aus Ihrer Sicht?
Es wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn wir eine bundesweite Regelung hätten oder zumindest mal eine Klarstellung, dass eben kostendeckend erstattet werden muss. Ja, dass da auch die Bundesregierung das mal nochmal klarstellt. Denn vielen Kommunen scheint das nicht bewusst zu sein oder sie scheinen es einfach zu ignorieren, dass sie in dieser Verantwortung sind. Und man kann nicht einfach sagen als Kommune, wir haben kein Geld, wir zahlen euch die Kosten nicht, die für uns entstanden sind. Das ist einfach ein No-Go.
Frau Kari, jetzt kommen Sie wieder ins Spiel als die Beauftragte der Bundesregierung auch für den Tierschutz. Wir brauchen eine bundesweite Regelung, dass klar ist, Kommunen müssen für das auch den vollen Preis bezahlen, was sie von den Tierheimen erwarten. Mhm. Umsetzbar? Oder schwierig umsetzbar?
Also ich hab ja jetzt im Februar einen runden Tisch gemacht, eben zur Problematik der Tierheime. Und das darf man aber wirklich als Auftaktveranstaltung sehen. Und da ging es erstmal darum, zu beleuchten, wo die Probleme sind. Und es werden jetzt weitere runde Tische stattfinden. Und einer wird sicherlich nur drum gehen, sozusagen eben genau dieser Aspekt, der Umgang mit den Fundtieren, die Verträge zwischen den Kommunen und Tierheimen. Und ich erwarte schon, dass wir aus dieser Runde einen gemeinsamen Beschluss fassen können, was sozusagen Best Practice wäre für in der Fläche. Also man muss hier schon die Zuständigkeiten sehen. Es sind die Kommunen zuständig. Also meines Erachtens kann man jetzt nicht den Kommunen vorschreiben, wie sie es zu tun haben, also von Bundesebene herab sozusagen. Aber natürlich sollte aus so einer Reihe wirklich ein Beschluss kommen, was die beste Handlungsweise wäre. Und da erwarte ich natürlich erstens mal, dass wir es schaffen, so einen Beschluss zu fassen und dass es dann natürlich auch Erleichterungen in der Fläche gibt.
Ich habe noch ein, zwei Stichworte von Frau Nolte hier auf meinem Zettel stehen, aber ich sehe, dass Liane Launhardt aus Wedemark schon einen Moment wartet. Frau Launhardt, guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Zunächst an das eben Gesagte anschließend. Wäre es nicht möglich, gesetzlich eine Zweckbindung der Hundesteuer irgendwie zu verankern, dass die nur eben für solche Tierschutzaufgaben verwendet werden dürfte? Dann wäre ja schon viel gewonnen. Aber deshalb rufe ich eigentlich nicht an, sondern mein Anliegen ist, Menschen zu ermuntern, auch Tiere mit Handicap aus den Tierheimen aufzunehmen. Also ich spreche da als jahrzehntelange Hundehalterin aus reichlicher persönlicher Erfahrung. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Menschen immer nur junge, gesunde Welpen haben wollen und niemals zum Beispiel ein misshandeltes Tier aus einem Gnadenhof mit einer Verhaltensstörung. Da gibt es ja Tierpsychologen und Tiertherapeuten, die einem da helfen, wenn man da selbst nicht gleich klarkommt. Des Weiteren gibt es doch viele Menschen, die gern spazieren gehen. Und die Tierheime sind doch angewiesen auf solche Gassigeher. Das können sie doch mit dem eigenen Personal auch nicht bewerkstelligen.
Aber ich glaube, da gibt es durchaus auch Ehrenamtliche, zumindest kenne ich das jetzt hier aus meinem privaten Umfeld, Ehrenamtliche, die sich melden und auch als Gassigeher auch unterwegs sind. Ich glaube,
ja, aber man müsste mehr dafür plädieren, dass mehr Menschen wissen, dass es auch solche Möglichkeiten gibt. Ja. Spenden natürlich auch, aber dabei sollte es nicht sein Bewenden haben. Und dann nochmal, es gibt nicht nur die Tierheime, es gibt auch die Gnadenhöfe. Und da landen auch ganz viele arme Kreaturen, denen man noch ein schönes Leben bescheren kann. Das wären meine Anliegen. Und ich spreche, wie gesagt, aus reicher persönlicher Erfahrung.
Ja, Frau Launhardt, herzlichen Dank. Auch nochmal der Hinweis in Richtung Gnadenhöfe, sicherlich auch wichtig. Sie haben ein Stichwort angesprochen, was auch Frau Nolte genannt hat. Stichwort Hundesteuer und die Frage, ob man die nicht möglicherweise auch zweckgebunden dann auch weitergeben könnte, zum Beispiel für den Tierschutz. Frau Kari, ist das ein Ansatz? Die Kommunen profitieren am Ende auch von der gewachsenen Zahl der Hunde in Deutschland?
Ach, da muss ich jetzt leider Nein sagen. Also grundsätzlich ist es nicht möglich, Steuern zweckzubinden. Das ist einfach grundsätzlich nicht so. Aber es ist ja de facto so, dass die Kommunen über die Hundesteuer ja Gelder einnehmen, aber auch zum Beispiel eben über etwaige Bußgelder in Tierschutzfällen etc. Also sie nehmen ja sozusagen Gelder ein. Und da sind natürlich die Kommunen schon gefragt, hier auch die Gelder richtig zu priorisieren, die Tierheime entsprechend zu unterstützen. Also eine Zweckbindung ist meines Erachtens nicht möglich. Aber natürlich, wie gesagt, nehmen die Kommunen Gelder ein mit der Hundesteuer und sollten natürlich die Tierheime unterstützen.
Frau Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund nickt. Das heißt, das wäre auch nicht Ihre Forderung zu sagen, zweckgebunden Hundesteuer in den Tierschutz.
Genau, Zweckbindung wäre schön, ist aber leider nicht möglich bei Steuern, grundsätzlich nicht. Aber genau, wie Frau Kari sagt, also diese enormen Einnahmen, es waren über 400 Millionen Euro zuletzt, die deutschen Kommunen eingenommen haben an Hundesteuer. Es gab auch einen Anstieg aufgrund der zugenommenen Anzahl an Hunden. Also da könnte die Kommune schon deutlich auch mal was abzwacken, dass sie dann den Tierheimen zugutekommen lässt.
Okay, wir waren eigentlich verabredet mit dem Tierheimleiter in Leipzig. Ich hatte es ja vor den Nachrichten angekündigt, Herr Sperlich, wir erreichen Sie momentan nicht. Sollten Sie zufällig nebenbei Radio hören, wäre das eine gute Gelegenheit, ans Telefon zu gehen. Das würde uns, glaube ich, weiterhelfen. Deswegen reden wir hier in der Runde auch nochmal weiter, Frau Schmitz. Tiere mit Handicap, dass man die auch nimmt, nicht nur vom Züchter oder so. Mhm. Ist das denn ein Problem auch in den Tierheimen, dass Menschen da zurückschrecken und sagen, alt, auch krank, nehmen wir nicht?
Ja, das ist grundsätzlich so, dass viele Menschen, die sich ein Tier wünschen, natürlich ein junges Tier gerne haben wollen, einen Welpen, ein Tier, was möglichst unkompliziert ist, ohne irgendwie eine Vorgeschichte. Und in den Tierheimen natürlich gibt es auch solche Tiere immer mal wieder, aber es sind natürlich in erster Linie Tiere, die eben ein Vorleben hatten, die vielleicht ein Handicap haben, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Und natürlich ist da auch unser Appell, genau wie von der Anruferin gerade, dass man auch diesen Tieren eine Chance gibt. Denn auch da sind ganz viele tolle, einzigartige Tiere dabei, die wirklich auch auf ein Zuhause warten und wo man nicht wegschauen sollte.
Nun hat Frau Launhardt eben das Stichwort Gnadenhöfe angesprochen. Und ist es wirklich Zufall, Frau Scholz aus Koblenz, dass Sie einen kleinen Gnadenhof haben? Sie haben sich auch bei uns gemeldet, wahrscheinlich beim Hörer-Telefonteam. Erzählen Sie.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe einen kleinen privaten, ja, so eine Art Gnadenhof, also eine Gnadenherde ist das mehr. Also bei mir finden kleine Wiederkäuer Unterschlupf, die irgendwo sonst kein Zuhause mehr haben, Schafe, Ziegen. Und ich habe halt auch schon vom Veterinäramt Beschlagnahmung aufgenommen oder Fundtiere, die dann übers Ordnungsamt zu mir kamen. Und ich sehe das relativ kritisch, was den Sachkundenachweis anbelangt für die Haustiere. Im Nutztierbereich haben wir den und ich kenne die Problematik nur allzu gut. Meine Tiere sind alle im Nutztierregister geführt, die haben Ohrmarken, das ist also alles behördlich sehr gut strukturiert. Aber die Frage ist ja, wer kontrolliert das Ganze hinterher?
Also Sachkundeausweis wäre zum Beispiel für Hundebesitzer oder genau. Auch Tierhalter insgesamt, könnte man ja auch auf Katzen, Meerschweinchen, wie auch immer, auch übertragen.
Genau. Mhm. Nur die Frage ist halt, wer kümmert sich drum? Ich habe die Erfahrung selber gemacht, ich werde regelmäßig kontrolliert, sei es jetzt Veterinäramt, sei es jetzt die, bei uns ist es die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, also Bezirksregierung anderswo, die kontrollieren dann auch, ob meine Tiere gemeldet sind, wie die gehalten sind. Aber Halter, die ihre Tiere gar nicht erst anmelden bei der Behörde, die werden ja gar nicht behördlich erfasst und können damit auch gar nicht kontrolliert werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Hund bei Kleinanzeigen kaufe und melde den nicht meiner örtlichen Behörde, dann wird auch nie jemand bei mir nachfragen, ob ich den Sachkundenachweis besitze. Und deswegen sehe ich bei aller Überlastung, die auch schon auf das Veterinäramt immer zukommt, dass eher der Handel eingeschränkt werden muss und frage mich, warum kann man überhaupt bei Kleinanzeigen und Co. Tiere kaufen?
Also Stichwort Onlinehandel, ein wichtiges Stichwort. Ich gebe das aber auch nochmal weiter, Frau Kari, an Sie mit diesem Sachkundenachweis, weil das ist ja auch eine Forderung gewesen, ich glaube auch von Frau Nolte, die auch nochmal auch erstellt wurde. Ich erinnere mich an Herrn Spirgatis, der gesagt hat, da werden Tiere per Mausklick angeschafft und wenn sie nicht funktionieren, dann werden sie auch wieder abgeschafft. Brauchen wir solch einen Sachkundenachweis, zumindest für bestimmte Tierarten, der auch dann kontrolliert werden muss oder diese Sachkunde kontrolliert werden muss?
Also ich bin ganz klar eine Fürsprecherin für einen solchen Sachkundenachweis. Man weiß auch sozusagen durch die Wissenschaft, dass ein ganz großes Problem eben fehlende Sachkunde ist. Das zieht sich durch alles durch. Und natürlich ist ein Sachkundenachweis vor Erwerb eines Tieres ein probates Mittel, die Sachkunde von Tierhaltenden zu erhöhen. Ich muss die Dame korrigieren. Tatsächlich gibt es auch im landwirtschaftlichen Bereich nicht eine Pflicht zur Sachkundenachweis. Außer für bestimmte Tierarten wie Mastkaninchen und Masthühner. Das ist auch ein großes Problem, dass es im landwirtschaftlichen Bereich auch nicht so eine Sachkundenachweispflicht gibt. Grundsätzlich muss jeder eine Sachkunde haben, um das kurz klarzustellen. Also § 2 Tierschutzgesetz sagt, jeder, der ein Tier hält, muss eigentlich sachkundig sein. Aber es geht ja darum, die Tierhaltenden aufzuklären, bevor sie sich ein Tier kaufen. Und natürlich bekomme ich dann auch häufig gesagt, wie jetzt gerade auch, ein Sachkundenachweis, das wird ja viel umgangen. Man meldet sich ja nicht freiwillig und sagt, ich habe keinen, habe aber trotzdem ein Tier. Man muss sich einfach bewusst machen, dass wir, wie ich schon betont habe, einen Blumenstrauß an Problemen haben und so auch mit diesen Problemen umgehen müssen. Wir müssen wirklich Puzzleteile angehen und dazu gehört eben der Sachkundenachweis, dazu gehört auch der Onlinehandel. Und nochmal kurz zum Sachkundenachweis, es ist, denke ich, wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass sich viele ganz unüberlegt spontan Tiere kaufen. Und wir würden mit so einem Sachkundenachweis viele Probleme zumindest eindämmen. Einerseits die Spontankäufe senken, also die sich eben keine Gedanken darüber gemacht haben, ob sie es finanziell leisten können, was zur Urlaubszeit passiert. Man würde aber zum Beispiel auch im Bereich der Qualzucht reingehen. Wir haben ja ein großes Problem mit qualgezüchteten Tieren im Heimtierbereich. Und ich erwarte wirklich, dass wenn sich Leute vorab einfach informieren, welche Rassen da besonders im Vordergrund stehen, dass man sich eben zum Beispiel solche Hunderassen erst gar nicht kauft. Also man würde mit einem Sachkundenachweis viele dieser Probleme sozusagen entgegnen.
Und das würden Sie auch über Hunde und vielleicht Katzen auch hinaus auch anregen? Also dass man sämtliche Tiere, die vielleicht dann auch irgendwann in einem Haushalt landen können, dass dann entsprechender Sachkundenachweis erst erworben wird, bevor man sich solch ein Tier anschafft?
Sie merken, es ist ein dickes Brett. Ne? Ja, ja. Also man muss tatsächlich sagen, von der Wissenschaft her, von der fachlichen Seite wissen wir, wir können diese Forderung nicht an eine Tierart anknüpfen, weil wir wissen, dass man kann nicht sagen, je anspruchsvoller eine Tierart ist, umso schlechter wird sie gehalten oder so. Man weiß einfach, wir müssen die Sachkunde erhöhen und man weiß, dass Sachkundenachweis ein probates Mittel ist. Und ich sehe nur sozusagen realpolitisch die größte Chance im Hundebereich, aus dem einfachen Grund, dass wir hier auch in die Gefahrenabwehr reingehen. Bei Hunden haben wir ja sozusagen zwei Aspekte. Einmal den Tierschutzaspekt, dass wir die Hunde natürlich besser halten sollen, dass wir die Tierheime entlasten müssen etc. pp. Wir haben aber auch den Aspekt, dass wir natürlich, je sachkundigere Tierhalter wir haben, zu Recht erwarten, dass zum Beispiel Beißvorfälle rückläufig sind. Also hier erwarte ich sozusagen die meiste Power, die politische Power, in diesen Sachkundenachweis einzusteigen. Und ich sehe es auch im Hundebereich sozusagen so, vielleicht auch als erster Schritt, einfach mal damit zu beginnen, zu zeigen, dass das geht, dass es wirklich ein Lösungsweg wäre und dass es ein probates Mittel wäre.
Frau Scholz, erstmal herzlichen Dank in Richtung Koblenz und Herr Brauer ist vor den Nachrichten noch am Telefon aus Lahr. Herr Brauer, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen in die Runde. Wir sind auch stolze Hundebesitzer seit über 30 Jahren. Wir haben mehrere Hunde gehabt, meine Frau und ich. Und was ich natürlich auch ganz klar sehe, ist natürlich, wenn ich einen Hund kaufe, sind auch immer Kosten. Und wenn ich so einen Hund abgebe, dann sind es auch Kosten. Ne? Und man muss sich einfach im Klaren sein, wenn ich dann so einen Hund irgendwann mal aus Lust und Laune abgebe, ne, dass da Kosten entstehen und die Kosten sollten auch von dem Hundebesitzer getragen werden. Also zum Beispiel, ich tue so einen Hund jetzt ins Tierheim und der Hund ist jetzt ein ganzes Jahr lang dort, dann sollte ich auch mindestens für das erste Jahr die Kosten mitbezahlen. Das ist definitiv so. Und was ich auch sehe, ist zum Beispiel, dass die Kommune natürlich auch Steuern bekommen. Die Steuer sollte auch nicht zweckentfremdet sein. Auch da sollte von der Kommune irgendwie eine Leistung erbracht werden, dass man zum Beispiel mal Hundebesitzer oder irgendwelche Besitzer von Tieren mal überprüft, können die überhaupt so einen Hund oder so ein Tier halten? Ist das überhaupt geeignet dafür? Haben die räumlichen Voraussetzungen? Und da sollte man auch natürlich auch mal hingucken, ob das alles seine Richtigkeit hat. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei wichtigen Punkte, aber die Kosten, zum Beispiel, wenn ich so ein Tier abgebe, sollte auf jeden Fall von dem Hundebesitzer, der Hund abgibt, übernommen werden. Ja.
Herr Brauer, interessant, es hat auch ein Hörer angerufen, der hat gesagt, es bedarf eines Gesetzes, wonach jeder für sein Haustier die Kosten bis zum Lebensende sogar tragen muss. Also da geht sogar noch ein Schritt weiter. Ich gebe das erstmal, Frau Schmitz, an Sie weiter. Und zwar, gehe noch mal eine Stufe davor. Das Thema Kosten, auch gestiegene Kosten, wenn man an Tierarzt und so weiter auch kostet, auch das ganze Nahrungsmittel auch für Tiere sind natürlich auch wesentlich teurer geworden, das Futter. Ist das auch einer der Gründe, Kosten, warum Tiere auch häufiger im Tierheim abgegeben werden? Menschen können sich zum Beispiel die Katze, den Hund nicht mehr leisten?
Ja, leider ist das absolut der Fall. Also gerade seitdem die Tierarztkosten so massiv angestiegen sind, jetzt im Herbst vor 2 Jahren, ist das ein Problem, was noch größer geworden ist, als es bisher schon war. Also wenn Tiere ernsthaft erkranken, wenn sie eine OP benötigen, wenn sie alt sind und entsprechend eben auch anfälliger sind für Krankheiten, dann entstehen oft sehr, sehr hohe Kosten beim Tierarzt, die viele Leute dann einfach nicht mehr finanzieren können. Und wir bekommen auch fast täglich, will ich sagen, verzweifelte Anrufe von Tierbesitzern, die nicht mehr weiter wissen. Die sagen, sie müssen das Tier abgeben, weil sie zum Beispiel eine OP sich nicht leisten können. Oder wir hören auch von Fällen, wo die Leute beim Tierarzt sagen, ja, dann schläfere ich das Tier lieber ein, bevor ich jetzt hier die Kosten trage. Oder es werden vermehrt auch wirklich alte und kranke Tiere ausgesetzt, die dann in den Tierheimen landen. Also das ist ein Riesenproblem und man soll sich vorher klar machen, was da auf einen auch finanziell zukommt.
Ich weiß, wir haben uns mal beschäftigt, auch hier in der Sendung, mit diesem Thema gestiegene Tierarztkosten. Und da war wirklich auch, ich meine, es war ein Tierarzt, der gesagt hat, okay, wer nicht für solch einen Fall ein paar tausend Euro übrig hat, der sollte sich kein Tier anschaffen, weil das wird im Laufe eines Tierlebens möglicherweise auch auf den Besitzer oder die Besitzerin auch zukommen. Nun ist ja der Vorschlag von Herrn Brauer, wir haben noch eine knappe Minute, zu sagen, da muss erstmal für ein Jahr sollte das Tier auch Geld bekommen. Deswegen ganz kurz die Antwort, der richtige Weg, der richtige Ansatz?
Ja, es wäre super, wenn Hundehalter oder Tierhalter so verantwortungsbewusst sind und dann die Kosten auch übernehmen, die dann im Tierheim anfallen. In der Regel zahlt man aber tatsächlich nur eine Abgabegebühr, also einmalig eine Gebühr dafür, dass der Hund aufgenommen wird und ist dann aus der Verantwortung raus tatsächlich.
Wir reden nach den Nachrichten weiter über die Lage der Tierheime in Deutschland. Deswegen noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Michael Röhl am Mikrofon und der letzten halben Stunde der Sendung Agenda. Wie dramatisch ist die Lage in den Tierheimen in Deutschland? Dieser Frage gehen wir heute nach. Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes war die Lage noch nie so dramatisch wie heute. Ob das so ist, die Situation, und was man dem entgegensetzen kann, darüber werden wir noch reden bis 11:30. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitreden, mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. Oder Sie können auch gerne eine Mail schreiben, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Und ich nenne Ihnen gerne auch nochmal die Gäste, die heute Morgen in dieser Sendung mit dabei sind. Ariane Kari, sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz, und Lea Schmitz, die Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Und wir sind in dieser halben Stunde verabredet und die Leitung steht mit Dr. Ute Inkmann. Frau Inkmann, guten Morgen.
Guten Morgen und hallo aus Hamburg.
Sie sind Tierheimleiterin, leitende Tierärztin des Hamburger Tierschutzvereines, der Träger auch des Tierheimes auch ist. Wir haben aus Lars schon gehört in der ersten halben Stunde dieser Sendung, wie schwierig die Lage des Tierheimes dort ist. Bestätigen Sie das ähnlich? Würden Sie auch sagen, wie der Tierschutzbund es sagt, die Lage war noch nie so dramatisch wie heute?
Ich kann mich da 1:1 dem Kollegen anschließen. Auch wir haben das Problem, dass wir zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten haben, dass es sehr, sehr schwierige Verhandlungen mit der Hansestadt Hamburg gab, wo unser ehrenamtlicher Vorstand sich unglaublich engagiert hat, sehr viel Nerven gelassen hat, um zumindest kostendeckende Erstattungen zu bekommen. Dann haben wir zusätzlich Probleme mit dem Personalmangel, den es ja auch überall gibt. Das heißt, erwartet wird immer, dass wir den Mitarbeitern einen Hungerlohn geben. Damit suchen die sich dann aber andere Arbeitsstellen. Und das große Problem ist auch mit dem Ganzen, was wir für die Stadt, die Hansestadt Hamburg, leisten, nämlich die Versorgung von Sicherstellungstieren, von Fundtieren. Wir machen die Tollwut-ISO für die Hansestadt Hamburg. Wir machen die aviäre Influenza-Station für die Hansestadt Hamburg. Dass wir damit eigentlich unsere eigentliche Tierschutzarbeit gar nicht mehr machen können. Dass wir zum Beispiel Abgabetiere kaum noch aufnehmen können, weil wir einfach voll bis unters Dach sind. Und auch wir müssen leider immer wieder Aufnahmestopps für Hunde, für Katzen, für Kleintiere oder für andere Tiere aussprechen, weil wir einfach keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr haben.
Das heißt, Sie sind eigentlich mit den kommunalen Aufgaben im Prinzip schon komplett ausgelastet?
Wir sind fast komplett ausgelastet, ja. Das ist richtig.
Nun haben Sie ein Stichwort angesprochen, das wir noch gar nicht hier hatten, Stichwort Personalmangel. Das kennt man ja aus vielen anderen Bereichen. Und Sie sagen auch als Tierschutzverein, wir können letztlich, Sie haben von Hungerlohn gesprochen, aber wir können letztlich kein wirklich gutes Gehalt anscheinend zahlen. So habe ich das verstanden. Wie schwierig ist das denn noch, überhaupt geeignetes Personal auch für die Tierheime zu finden?
Also es scheint derzeit so auf dem Markt zu sein, dass es kaum noch Tierpfleger gibt, die in diesem Beruf arbeiten möchten. Wir sind ganz glücklich, dass wir einen ganz guten Bestand an Tierpflegern haben, die wir auch hegen und pflegen. Und das war auch halt auch der Hintergrund der Verhandlungen mit der Stadt. Denn wir mussten, nachdem, glaube ich, 15 Jahre die Gehälter nicht erhöht wurden und ein gelernter Tierpfleger fast an dem Mindestlohn angekommen war mit seiner Entlohnung, wir mussten einfach die Gehälter erhöhen. Denn ich sag mal so, wenn die Discounter oder die Waschanlage um die Ecke überall hängen haben, wir bezahlen 16, 17 Euro pro Stunde, dann fragt sich natürlich der Tierpfleger, der mit sehr viel Herz dabei ist, aber der auch leben muss. Der muss seine Wohnung bezahlen, der muss Benzinkosten bezahlen, Energiekosten. Auch der muss dann irgendwann sagen, okay, dann muss ich leider woanders arbeiten, weil ich mich nicht mehr finanzieren kann. Und auch deshalb brauchen die Tierheime Geld.
Herr Spegatis aus Lahr hat gesagt, ja, am Ende leben wir dann auch von Spenden. Wir leben von Erbschaften. Ist das eine ähnliche Situation in Hamburg auch?
Wir haben festgestellt, dass wir mit dem, was die Hansestadt bezahlt haben, also wir haben 80% für die Hansestadt gearbeitet und haben ungefähr ein Viertel unserer Kosten durch die Hansestadt bezahlt bekommen. Und Sie sehen das Ungleichgewicht. Da haben wir versucht nachzubessern. Da geht sicher auch noch mehr. Denn was die Kollegen schon angesprochen hatten, es ist ja nicht nur die Unterbringungskosten, es sind die Energiekosten, es sind die Futterkosten, es sind die Tierarztkosten. Alles ist immens gestiegen und muss bezahlt werden.
Ich gebe das direkt mal Frau Kari an Sie weiter, weil ich glaube, das können viele Menschen sich gar nicht vorstellen oder verstehen, dass man sagt, okay, da arbeitet ein Tierheim zu 80% für eine Kommune und Hamburg ist ja nun keine arme Kommune, sogar auch noch Bundesland. Und gleichzeitig das, was man einnimmt, liegt dann bei 25% dessen, was das Tierheim benötigt. Das passt ja vorne wie hinten überhaupt nicht zusammen.
Da kann ich Ihnen recht geben. Also das ist auch genau das, was ich sozusagen von vielen Tierheimen eigentlich rückgemeldet bekommen habe, dass die Unterbringung immer nicht kostendeckend sind. Also selbstredend wissen die Kommunen, dass sie für die Fundtiere zuständig sind als Fundbehörde, aber die Kosten werden nicht kostendeckend erstattet. Man muss sich ja auch vorstellen, jetzt wurde gesagt, dass 80% sozusagen das Tierheim für die Stadt gearbeitet hat. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum soll jetzt zum Beispiel jemand für ein Tierheim arbeiten und deutlich schlechter verdienen wir zum Beispiel bei der Stadt selber. Da ist natürlich ein deutliches Ungleichgewicht drin. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass dieser Job nicht leicht ist. Das ist eine schwierige Arbeit. Man ist vielen Sachen ausgesetzt, auch unter anderem zum Beispiel, wenn man mit Tierhaltenden streiten muss, ob man jetzt die Tiere annehmen möchte oder nicht. Also da können sicherlich die anderen in der Leitung mehr berichten wie ich. Also es ist auch wirklich ein Job, der sozusagen hart ist und der muss auch entsprechend bezahlt werden.
Frau Kari, vielleicht ist das jetzt eine naive Frage von meiner Seite, aber wenn die Beauftragte der Bundesregierung mal bei der Stadt Hamburg, der Freien und Hansestadt Hamburg, mal nachfragen würde, sagen, hört mal, das passt irgendwie nicht zusammen. Haben Sie da eine Einflussmöglichkeit oder Würden Sie sagen, Sie haben es ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon versucht, auch den Kontakt mit den Kommunen.
Genau, also da müsste ich ja quasi bei allen anrufen.
Mein Weg mal ist so eine E-Mail sein, die man vielleicht mal so ein bisschen breiter streut. Dann. Ja, okay.
Genau, also mein Weg war tatsächlich der Weg eines runden Tisches. Also wir hatten zum Beispiel bei diesem runden Tisch eben die Spitzenverbände, die kommunalen und Stadträte mit drin. Also mein Weg ist sozusagen, über diese Verbände zu agieren. Ne? Ja. Also ich glaube, man kann sich vorstellen, dass ich mit meinem insgesamt fünfköpfigen Team jetzt nicht jede Stadt anrufen kann. Aber und mein Weg ist sozusagen, über diesen runden Tisch mit den Spitzen zu sprechen, zu schauen, wo können wir hier Erleichterung schaffen.
Ich habe vorsichtshalber vorher schon gesagt, naive Frage. Also insofern, Frau Glaser aus Karlsruhe ist am Telefon. Frau Glaser, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Hallo. Was können Sie uns zu unserem Thema Tierheime und Lage der Tierheime in Deutschland beitragen?
Ich bin Pflegestelle für die Katzenhilfe in Karlsruhe und ich bekomme natürlich auch einiges mit, auch im Sommer, dass da häufig Aufnahmestopps dann doch stattfinden, auch wenn das kein Verein machen möchte, weil man will ja den Tieren helfen, aber ab und zu geht es einfach nicht mehr. Und ich denke einfach, in Bezug auf Katzen könnte vom Bund was gemacht werden, indem man einfach eine Katzenschutzverordnung deutschlandweit erlassen würde. Wir haben jetzt in Karlsruhe eine Katzenschutzverordnung bekommen. Das bedeutet, dass die Freigängerkatzen kastriert werden müssen, was unheimlich viel Tierleid verhindert, wenn nicht ganz wild einfach Katzen gedeckt werden und man ständig Nachwuchs bekommt. Und im Landkreis gibt es das aber nicht. Also das entscheidet jede Gemeinde selbst. Und da sollte es wirklich eine einheitliche Regelung geben. Das könnte da in diesem Bereich schon mal viel helfen, weil dann wären die Tierheime weniger überlastet. Und Tierleid würde erspart, Kosten würden geringer werden. Es wäre nur positiv.
Ich gebe das mal weiter, bevor ich es an Frau Kare gebe, Frau Schmitz, eine Forderung, wo Sie als Tierschutzbund sagen, schließen wir uns voll an?
Ja, absolut. Also eine bundesweite Kastrationspflicht für Katzen, die Freigang haben, nach draußen dürfen, wäre absolut notwendig, wäre aus unserer Sicht auch relativ einfach und ohne große Kosten umsetzbar. Denn das würde die Tierheime tatsächlich massiv entlasten. Katzen sind halt die Tiere Nummer eins, wenn man die Tierheime mal anguckt, flächendeckend. Und da werden ja so viele unerwünschte Kitten abgegeben, Katzen auch unüberlegt angeschafft. Das sind ja auch die Tiere, die am meisten gehalten werden in Deutschland tatsächlich und leider auch immer wieder dann vorschnell angeschafft, werden wieder abgegeben. Also deshalb so eine Kastrationspflicht, dass sich die Tiere zumindest nicht untereinander unkontrolliert vermehren, es immer mehr werden, wäre sehr, sehr wichtig, auch aufgrund der Straßenkatzen, die es in Deutschland gibt. Auch das ist ein riesiges Tierschutzproblem. Mindestens 2 Millionen haben wir in Deutschland, auch wenn man sie nicht sieht. Sie leben sehr versteckt. Aber auch da sind die Tierschutzvereine, die Tierheime ja quasi die einzigen oder auch die Katzenschutzvereine, die sich kümmern um diese Tiere und die damit auch alleingelassen werden.
Frau Kari, jetzt sind Sie dran, wollte ich sagen. Also jetzt geht es um die Frage, ist das was umsetzbar ist? Katzenschutzverordnung, können Sie da als Beauftragte der Bundesregierung etwas bewegen?
Also tatsächlich ist es so, dass ja zurzeit das Tierschutzgesetz sich in der Novellierung befindet. Es gibt einen entsprechenden Referentenentwurf, auf den ich Stellung bezogen habe. Und unter anderem fordere ich auch eine bundesweite Kastrationspflicht für Katzen. Ich fordere eine bundesweite Kennzeichnung und Registrierungspflicht von Hunden und Katzen und eben für die Katzen nochmal eine bundesweite Kastrationspflicht. Es ist de facto so, dass wir eine verwilderte Hauskatzenpopulation in Deutschland haben. Auch dieser Fakt wird häufig mal übersehen bzw. auch ignoriert. Also ein Problem ist sozusagen bei dieser Katzenthematik, man muss hinschauen. Die Katzen leiden sozusagen still an Orten, wo man nicht unbedingt hingeht, wenn man nicht gezielt nach diesen Katzen sucht. Wir haben aber de facto ein Problem mit diesen verwilderten Hauskatzen und ein ganz, ganz, ganz probates, einfaches Mittel wäre eben, die Katzen zu kastrieren. Also einerseits sozusagen, dass Tierhaltende angeleitet sind, eben ihre Katzen, die Freilauf haben, zu kastrieren. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich entsprechende Förderprogramme, die solche verwilderten Hauskatzen sozusagen die Kosten decken für solche Kastrationen.
Also das heißt, wenn das dann eine kommunale Aufgabe würde, Frau Kari, geht es natürlich wahrscheinlich auch wieder um Kosten. Es geht auch wieder um Geld. Ne? Wenn man ein solchen Kastrationsprogramm dann auf der Straßenkatzen startet, Frau Schmitz, schüttelt er den Kopf, eher nicht?
Genau.
Oder?
Ja, also die Schwierigkeit ist immer so die Kontrolle eher, würde ich sagen. Ne? Also wir werden oft gefragt, wie soll das denn kontrolliert werden? Natürlich wird jetzt ein Veterinäramt nicht von Haustür zu Haustür gehen und schauen, ob die Katzen kastriert sind. Aber so eine Verordnung einzuführen, ist ja erstmal nicht mit Kosten verbunden. Ne? Also es hält nur die Tierhalter an, ihre Tiere dann auch kastrieren zu lassen.
Ein Hörer hat zum Beispiel gesagt, Katzen sollten auch registriert werden wie Hunde. Wäre das aus Ihrer Sicht, Frau Schmitz, schon mal auch ein Weg? Dann wüsste man ja zumindest schon mal, wie viele Katzen in Haushalten leben.
Genau, also wie Frau Kari auch gesagt hat, das fordern wir auch. Also eine bundesweite Kastrations-, aber auch Registrierungs- und Kennzeichnungspflicht, die aus vielen Gründen wichtig wäre.
Und dann wäre die Frage bei Straßenkatzen, okay, wer zahlt dann solch ein Kastrationsprogramm? Das wäre wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach dann auch und auch nicht so günstig dann auch. Ne? Ich habe hier noch weitere Stichworte. Frau Inkmann, Sie sind ja immer, sind ja auch noch bei uns, auch von Hörerinnen und Hörern. Vielleicht können Sie da auch als Leiterin des Tierheimes in Hamburg etwas zu sagen. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben, als jemand, der mit Tierheimen gearbeitet hat, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Tierheime, um ihre Existenz und Jobs zu sichern, Tiere zu Tausenden aus dem Ausland importieren. Wenn man dies einstellen würde, wäre auch genug frei in den deutschen Tierheimen. Was sagen Sie dazu?
Das ist ja immer wieder ein großer Kritikpunkt. Und auch im Hamburger Tierschutzverein wurde eine Zeit lang, das ist aber über, ich weiß es jetzt nicht, 6, 7 Jahre her, wurden auch Auslandstierschutzprojekte gemacht. Inzwischen ist es so, wir haben, glaube ich, im Jahr 2023 0 Auslandstierschutzhunde geholt. Wir haben in dem Jahr davor, glaube ich, 4 oder 6 geholt. Und wir haben dieses Jahr mal am Anfang des Jahres, als Platz war, haben wir 4 Hunde geholt. Also es ist sehr überschaubar, sehr moderat. Man muss dazu sagen, unser Tierheim ist voll mit Tieren, die nicht vermittelbar sind. Das heißt, wir haben sehr viele Hunde, was der Kollege vorhin auch schon angesprochen hatte, sehr viele Hunde, die aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten oder auch aufgrund von medizinischen Problemen schlecht oder fast gar nicht vermittelbar sind. Und wir haben manchmal Tiere, die bis zu 10 Jahre bei uns leben und dann auch im Tierheim sterben, was ich immer persönlich sehr, sehr traurig finde. Es wird aber, was gut und richtig ist, es wird keiner eingeschläfert, nur weil er alt und hässlich oder halt vom Verhalten her problematisch ist. Deshalb, diese Tiere besetzen natürlich dann auch Plätze. Da würde ich mir was anderes wünschen. Aber deshalb können wir gar nicht. Also es ist völlig verrückt zu sagen, wir würden ständig Auslandstierschutz machen. Das stimmt nicht. Wir machen aber indirekten Auslandstierschutz. Nämlich wir stellen immer wieder fest bei den Tieren, die wir bekommen, dass die ausländische Transponderchips haben. Also ich würde inzwischen sagen, fast jeder zweite Hund, der als Fundhund oder Sicherstellung kommt, der hat dann auch einen ausländischen Chip. Das heißt, die sind irgendwie über den Haustierschutz reingekommen.
Frau Schmitz, ich gebe es auch nochmal an Sie weiter. Viele Problemhunde haben wir gerade gehört, auch schwer oder nicht vermittelbare Hunde, zum Beispiel jetzt im Tierheim in Hamburg. Ist das eine Möglichkeit für ein Tierheim zu sagen, okay, wir arbeiten da mit dem Ausland zusammen, vielleicht auch mit dem Tierheim, damit man überhaupt Tiere, Hunde hat, die vermittelt werden können?
Ja, also wenn guter Auslandstierschutz gemacht wird, dann holt man eben nur solche Hunde auch aus einem Partnertierheim, zum Beispiel aus dem Ausland, die eben auch gut und schnell vermittelbar sind, die also gut sozialisiert sind, die nicht am Rad drehen, wenn sie auf einmal hier in Deutschland sind, in der Stadt, in der Wohnungshaltung, die das gar nicht kennen. Also das heißt, das sind dann im Idealfall Hunde, die sehr schnell auch wieder vermittelt werden, Interessenten haben. Und das Problem sind, glaube ich, eher Hunde aus dem Ausland, die über das Internet zum Beispiel, über den illegalen Welpenhandel nach Deutschland kommen oder über ja, Vereine, die unseriös arbeiten oder vielleicht auch nur unter dem Deckmantel des Tierschutzes ihr Geschäft machen, die dann hier auffällig sich verhalten, wo die Leute überfordert sind und diese Hunde dann ins Tierheim abgeben. Das sind dann die, die lange sitzen und Probleme machen und nicht die, die über den seriösen Auslandstierschutz hier weitervermittelt werden.
Nun haben Sie, Frau Schmitz, gerade auch nochmal das Stichwort Onlinehandel auch angesprochen, Internet. Frau Kari, da kommt auch immer wieder auch die Forderung, ja jetzt auch in dieser Runde, zu sagen, wir müssen da was ändern. Wir müssen schauen, dass wir diesen Onlinehandel zumindest eingedämmt, wenn nicht sogar verboten bekommen. Aber so als Laie gefragt, ist das überhaupt machbar? Lässt sich das überhaupt noch einfangen aus Ihrer Sicht?
Nein, also ich gehe davon aus, dass sozusagen der Onlinehandel nicht, dass man den nicht komplett verbieten kann. Das ist einfach de facto nicht möglich. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, ihn zu regulieren, sozusagen, dass man Maßnahmen setzt, um gegen den illegalen Handel von Hunden, von anderen Tieren eben über den Onlinehandel einzudämmen.
Aber wie will man das regulieren, Frau Kahl?
Es ist zurzeit vorgesehen und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass zum Beispiel jetzt überhaupt mal eine verpflichtende Identitätsangabe reinkommt. Es ist zurzeit so, dass man seine Identität, wenn man über irgendwelche Portale seine Tiere reinstellt, dass man seine Identität nicht angeben muss. Und das ist für den Vollzug extrem problematisch. Also hier zum Beispiel eine verpflichtende Identitätsangabe. Eine Überprüfung wäre noch besser, dass man zum Beispiel die Online-Plattformen auch mit in die Verantwortung nimmt, dass sie entsprechendes prüfen müssen. Also hier gibt es durchaus Ansätze, aber man muss sich natürlich bewusst machen, dass der Onlinehandel als solches irgendwie nicht mehr komplett einzudämmen ist oder komplett auf Null zu fahren ist. Deswegen umso wichtiger die Sachkunde erhöhen. Wir müssen die Tierhaltenden dahin bringen, dass sie eben nicht mit einem Klick sich irgendwelche Tiere kaufen.
Am Telefon ist jetzt Heiko Färber. Herr Färber, ich grüße Sie.
Hallo.
Hallo, ich sehe hier Ihre Mail. Sie haben uns vorher eine Mail geschrieben an agenda@deutschlandfunk.de und da sehe ich, dass Sie selber auch ehrenamtlicher Vorsitzender eines Tierheims sind in Wetterau in Bad Nauheim. Was können Sie mit diesem Erfahrungshorizont hier noch einbringen?
Ja, ich habe jetzt viel gehört über das Thema, wir haben nicht genug Geld. Also wir haben viel über die Einnahmenseite gesprochen. Ich würde gerne nochmal den Blick auf die Kostenseite lenken oder auf die Ausgabenseite. Ich denke, und dafür ist es ganz zentral wichtig, dass wir auch mal über das Thema professionelles Tierheimmanagement reden. Es wird schon gesagt, wir haben erhöhte Tierarztkosten. Jetzt will ich nicht über Sinn und Unsinn von erhöhten Tierarztkosten sprechen, aber über die Frage, wie findet dann eigentlich die Diskussion zwischen Tierheim und Tierarzt statt? Ich glaube, da ist natürlich oft wenig Know-how auf Seiten des Tierheimes da, um dann auch wirklich in der Tiefe und professionell und wie unter, ich sage jetzt mal Geschäftsleuten, zwischen Tierarzt und Tierheim zu sprechen. Da lässt sich sehr, sehr viel Geld sparen, wenn man das richtig anstellt, wenn man diese Dinge richtig hinterfragt. Nächstes Thema, professionelles Tierheimmanagement. Wir haben jetzt auch schon ganz viel gehört über das Thema Mitarbeiterführung. Ja, das ist eines der größten Probleme. Uns laufen die Mitarbeiter scharenweise davon, weil die zu wenig Geld verdienen. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass in den meisten Tierheimen überhaupt keine professionelle Führung von Mitarbeitern stattfindet, weil es dort niemand kann. Also mein Plädoyer ist, wir müssen uns dringend auch um das Thema Professionalisierung der Tierheimstrukturen und vor allem um das Thema professionellere Mitarbeiterführung kümmern. Davon, und da würden sich viele Probleme, die wir gerade andiskutiert haben, auch von alleine lösen. Zum Beispiel das Thema Haftungsfragen für den ehrenamtlichen Vorstand. Zum Beispiel, wie geht man eigentlich mit schwierigen Tierhaltern um? Auch das ist ein riesengroßes Problem. Alle diese Punkte aber würde ich gerne unter das Thema professionelles Tierheimmanagement stellen. Wurde heute noch zu wenig darüber gesprochen.
Und wir haben noch 4 Minuten, deswegen erstmal herzlichen Dank. Ich gebe das nochmal weiter, Frau Dr. Inkmann, an Sie. Sie sind Tierheimleiterin und leitende Tierärztin. Ich vermute mal, dass Sie bei Verhandlungen mit anderen Tierärzten da durchaus in die Tiefe auch gehen können. Aber Stichwort professionelles Tierheimmanagement. Gibt es da Nachholbedarf?
Ich glaube, dass ich dem Kollegen in allen Punkten recht geben kann. Wichtig ist natürlich auch, dass man einfach auch weiß, wie man Mitarbeiter führt. Und das ist nicht Gott gegeben, sondern das muss man lernen. Und viele Tierheimleiter sind ja einfach Tierpfleger oder vielleicht auch Menschen, die ehrenamtlich was ganz anderes machen. Insofern gebe ich dem Kollegen da recht. Und das ist heute sehr, sehr wichtig und gehört einfach dazu.
Frau Schmitz, auch an Sie. Kann da der Deutsche Tierschutzbund auch etwas tun im Sinne von Fortbildung, Weiterbildung, auch was diese Professionalisierung betrifft?
Ja, das bieten wir ja auch an für unsere Mitgliedsvereine und Mitgliedstierheime. Also Fortbildung, auch Rechtsberatung, wenn es dann zum Beispiel um Verhandlungen geht mit der Kommune, um dann auch die Menschen in den Tierheimen zu befähigen, da auch entsprechend zu agieren. Aber ja, wie die Frau Dr. Inkmann gesagt hat, viele sind ja ehrenamtlich auch in den Tierheimen aktiv und machen das dann quasi auch nebenher, weil die Tierheime eben nicht alle fest anstellen können, weil es da eben auch finanziell dann eben nicht ganz so rosig aussieht. Also das ist dann natürlich schwierig, dann da vielleicht dann auch Leute zu haben, die neben der Tierpflege auch noch diese Skills dann auch einfach mitbringen.
Vielleicht noch zwei Stichworte auch an Hörerreaktionen, die wir bekommen haben, auf die wir jetzt nicht näher eingehen können. Tiere, ein Riesenmarkt, eine Riesenindustrie dahinter steht, auch Medien, die natürlich auch nochmal vielleicht auch die Haltung von Tieren auch nochmal verniedlichen, vielleicht auch vermenschlichen. Zweites Stichwort ist, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir Standards brauchen, vielleicht auch einen Sachkundeausweis, aber es gibt durchaus auch Hörerinnen und Hörer, die anrufen und sagen, die Tierheime, die haben einfach zu hohe Standards. Wenn zum Beispiel darum geht, da eine Katze auch zu übernehmen, dann wollen die erstmal in meine Wohnung rein und das möchte ich nicht und so weiter. Also diese Stichworte gibt's auch. Frau Inkmann, ganz kurz, ein bisschen Optimismus oder sagen Sie, nee, wir werden uns noch Jahre mit den Problemen, die wir derzeit haben, auch mit den finanziellen Problemen rumschlagen?
Also ich gehe davon aus, dass die Probleme nicht wegzudiskutieren sind. Aber was ich sehr gut finde und wo ich auch dem Deutschen Tierschutzbund und auch Frau Kari sehr dankbar für bin, wir treten alle in Diskussion. Und dadurch haben wir alle gemerkt, wir haben alle die gleichen Probleme und wir werden sie vermutlich auch nur gemeinsam lösen können. Und das hilft ungemein.
Sie haben den runden Tisch, ja, Frau Kari, schon angesprochen. Wie ist es von Ihrer Seite als Beauftragte der Bundesregierung auch für Tierschutz? Gibt es ein Stück Optimismus? Sonst würden Sie wahrscheinlich Ihre Arbeit nicht fortsetzen, vermute ich jetzt mal.
Genau, ich bin vom Grund her optimistisch. Ein bisschen Resilienz gehört, glaube ich, dazu, um Tierschutz zu machen. Aber ich bin deswegen optimistisch, weil wir eben im Tierschutzgesetz vorgesehen ist. Eine Kennzeichnung und Registrierung. Im Onlinehandel tut sich was oder gegen den Onlinehandel wohl eher. Auch im Qualzuchtbereich, man muss sich ja bewusst machen, dass die Tierheime häufig mit qualgezüchteten Tieren sozusagen agieren müssen. Es gibt weitere Punkte, die auf meiner Agenda sind und wo ich optimistisch bin, dass wir da vorankommen. Stichwort Sachkunde erhöhen. Also ich bin da optimistisch, aber das sind natürlich, wie sagt man, langsam kommt man da voran.
Das nehmen wir als Schlusswort. Und falls Sie nochmal zusammenfassend sich über die Lage der Tierheime informieren wollen, unter deutschlandfunk.de einfach in der Suchmaske Tierheim eingeben. Die Online-Redaktion hat da eine entsprechende Zusammenfassung auch zusammengestellt. Das war die Agenda. Am Mittwochvormittag am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.